Ja, liebe Gemeinde, lieber Christ, lieber Freund, der du heute auch hier bist, ich möchte dich direkt zu Beginn einfach mal fragen, vielleicht kennst du das Gefühl, vielleicht geht es dir gerade sogar in dem Moment so, dass du den Eindruck hast, boah, so als Christ, ich kann so einfach irgendwie nicht mehr weitermachen. Du hast den Eindruck, du schaffst es einfach nicht. Du kannst nicht mehr durchhalten. Du schaffst es nicht, für Gott zu leben, weil es doch so schwer ist. Die Anforderungen sind doch so hoch und wie soll man das alles denn schaffen? Ja, und auf der anderen Seite merkst du auch, du willst trotzdem mit Gott leben, weil du weißt, ohne Gott will ich auch nicht leben. Du liebst Gott zu sehr, du brauchst ihn, du kennst ihn schon und dein Leben ohne Gott würdest du gar nicht ertragen. Das wäre ja viel zu verängstigend. Ich will da gar nicht an die Jenseits denken, das wäre natürlich noch viel furchterregender. Und dann hält man halt doch an Gott fest. Unser Bibelabschnitt heute, den wir uns heute auch anschauen wollen, den ja Ben uns gerade auch dankbarerweise schon vorgelesen hat, behandelt genau dieses Problem. Wir sehen nämlich in 2. Mose 33, in Exodus 33, 34, diesen Dialog von Mose mit Gott, der das Volk vertritt vor Gott. Und dabei ist ja auch wichtig zu beachten, wie sind wir überhaupt hierher gekommen? Wie kam es so weit, dass Mose jetzt mit Gott ja Mittler spielen musste? Wie kam es so weit, dass Mose jetzt mit Gott in das Gespräch gehen musste? Davor, 7 ganze Kapitel lang, hat Gott Israel gesagt, wie sie diese Stiftshütte bauen sollen. 7 ganze Kapitel, das ist viel, falls ihr das mal durchgelesen habt. Ich glaube, die wenigsten machen das, weil es schon so viel ist, gell? 7 ganze Kapitel zeigt Gott, hey, macht das alles so und so und so und dann werde ich in eurer Mitte wohnen. Und dann Kapitel 32, man fragt sich, wie kann das eigentlich passieren? Israel baut sich dieses goldene Kalb und betet es an und sagt, du bist unser Gott. Ja, Israel hat diesen Bund gebrochen, bevor er überhaupt vollzogen wurde. Matthias hat das letzte Woche verglichen mit ja, dass Israel sozusagen Gott fremdgegangen ist, noch in den Flitterwochen. Ja, aber durch dieses Eingreifen Moses dann, konnte Mose im Gespräch mit Gott sozusagen so verhandeln, dass Gott zum einen das Volk nicht direkt dafür vernichtet, aber zum anderen, ja, damit Gott, dass Gott sie auch nicht bestraft eben für dieses, was sie da so Böses getan hat. Und Gott willigt jetzt ein, dass er das Volk eben nicht direkt vernichten will. Das hat Mose schon aushandeln können als der Mittler Israels. Aber Gott sagt trotzdem, ja, das Bauprojekt Stiftshütte ist abgeschlossen. Wir brechen ab. Ich will gar nicht mit euch hinaufziehen nach Kanaan. Die Stiftshütte, das, was Gott eben 7 Kapitel lang beschrieben hat, sollte ja genau dazu beitragen, dass Gott in der Mitte von Israel wohnen konnte und mit Israel nach Kanaan hinaufziehen sollte. Ja, und so sind wir jetzt bei dem Bibeltext heute. Wie gesagt, Ben, danke, dass du uns auch mit reingenommen hast. Und wir sehen, also auch durch deine Einleitung meine ich, wir sehen, wie Mose jetzt sozusagen mit Gott weiter verhandelt. Mose, er spielt jetzt hier, oder Mose ist der treue Vermittler für das Volk Israel. Er repräsentiert Gott vor dem Volk und das Volk vor Gott. Ja, und direkt zu Beginn von Kapitel 33 sehen wir, wie Gott Israel jetzt ein Angebot macht. Ich lese uns die ersten 3 Verse nochmal, damit wir das auch direkt vor Augen haben. Ihr findet das auch relativ klein auf der PowerPoint. Wir hören Gottes Wort, Exodus 33, Vers 1 bis 3. Und der Herr sprach zu Mose, geh hin, zieh von hier hinauf, du und das ganze Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe, indem ich sagte, deinem Samen will ich es geben. Ich aber will einen Engel vor dir her senden und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Pheresiter, Heviter, Jebusiter, die will ich vertreiben. In das Land, in dem Milch und Honig fließt, denn ich will nicht in eurer Mitte hinaufziehen, weil du ein halsstarriges Volk bist. Ich würde dich sonst vertilgen. Israel hat jetzt ein Angebot auf dem Tisch liegen. Mose hat das soweit aushandeln können. Gott will sein Versprechen halten. Er hat den Vorfahren Israels versprochen, ich werde euch in das Land Kanaan bringen. Und Gott sagt, dieses Versprechen will ich jetzt halten. Er sagt, ich werde euch dahin bringen. Ihr werdet in das Land kommen, da wo Milch und Honig fließt. Stell dir vor, man liegt auf der Weide und es fließt einfach Milch und Honig. Es geht einem gut. Israel wird das Land erben können, die werden dort leben können, die werden sich vermehren können und Gott verheißt ihnen einfach richtig großen Segen. Gott wird sie in das Land bringen, was auch schon vorbereitet ist. Da lebten ja andere Leute. Also eigentlich ein Traum. Aber so das Kleingedruckte in diesem Vertrag, in diesem Angebot, ganz am Ende, ich würde nicht mit euch hinaufziehen, weil sonst müsste ich euch vertilgen. Ja, Gott sagt, er wird nicht mit ihnen mitgehen. Ich schenke euch das alles, aber kann nicht mitgehen, weil ihr seid so sündig, ihr macht so viele Sachen falsch, ich müsste euch eigentlich auf der Stelle vertilgen. Ja, Gott, er präsentiert sich hier selber als ja, ein heiliger Gott. Ein Gott, der gewisserweise ist wie eine Sonne. Wenn man ihr zu nahe kommt, vergeht man. Alles Unreine kann nicht in Gottes Gegenwart sein. Gott muss es vernichten. Gott ist wie ein verzehrendes Feuer. Und deshalb sagt er, sorry, aber ich kann nicht mit euch hinaufziehen. Ich müsste euch bei jeder Sünde, die ihr tut, direkt verzehren eigentlich, wenn ich Gerechtigkeit walten lassen würde. Auf der anderen Seite klingt so eigentlich wie ein richtig cooles Angebot. Gott gibt seinem Volk eben das verheißene Land, aber er sagt einfach, geht da ruhig hin, ich komme nicht mit. Umso besser für die, da müssen sie ja keine Angst haben, dass Gott sie platt macht direkt. Ist so eigentlich ein mega gutes Angebot. Gott führt sie nach Kana an, aber ohne Gott. Sie können alle Segnungen haben, aber halt ohne Gott selbst. Und so stellt Gott jetzt Israel vor diese Wahl. Gott stellt sie vor die Entscheidung und sagt ihnen, hey, ich schenke euch ein gesegnetes Leben. Du kannst es in vollen Zügen genießen. Du kannst sogar diese Sünde genießen, weil du brauchst keine Angst haben. Ich werde eh nicht bei euch sein. Ich werde dich gar nicht vertilgen können. Wie würdest du entscheiden in dieser Situation? Und was geht dir vielleicht jetzt gerade durch den Kopf? Oder sind wir vielleicht wie eine Frau, die einen reichen Mann heiratet, weil er ganz viel Geld hat, ein fettes Haus, ganz coole Mercedes vor der Tür stehen hat, die sich dann eigentlich noch freut, immer wenn er auf Dienstreise ist, weil dann muss er ihn auch nicht sehen. Oft denken wir doch auch so wie diese Frau. Man will halt all das Gute haben, man möchte reich heiraten, aber dann am besten den Typen gar nicht haben. Aber nochmal zu der Frage, ja, wie hätten wir für Israel entschieden? Was würden wir an dieser Stelle tun? Ich meine, leben wir nicht oftmals so, als hätten wir uns eigentlich schon entschieden? Leben wir nicht oftmals so, als würden wir sagen, ja, ich will eigentlich den ganzen Segen, den Gott so bereitstellt. Und das ist ja ein wirklich guter Segen. Ich will ihn haben, aber Gott, Vergebung von den Sünden? Auf jeden Fall. Rettung vor der Hölle? Umso besser. Schutz? Am besten noch ein Partner, ein Job, Gesundheit? Das will ich alles haben. Danke Gott, dass du mir das schenkst. Aber eigentlich den Gott dahinter, wollen wir den haben? Weil seine Anforderungen wollen wir dann oftmals dann doch nicht erfüllen. Wir freuen uns eigentlich, wenn er auf Abstand bleibt und nicht zu sehr in unser Leben reinspricht. Man möchte nicht die Veränderungen mitmachen, die seine Gegenwart erfordern würde im Leben. Gott, schenk mir den Segen, ja. Aber bleib bitte ein bisschen auf Abstand, weil nicht, dass du mir noch zu nahe kommst. Ich meine, wenn wir die 10 Gebote durchgehen würden, dann würden wir sehen, wie sehr wir eigentlich genau so leben. Ja, unser Umgang mit den Eltern, ja, passt schon, wird schon irgendwie gehen. Jemanden hassen, auch jemand böse sein, ist ja nicht so schlimm, ich bringe ihn ja nicht um. Gottes Vorstellung von Sexualität und Ehe, ja komm schon, wir leben ja nicht in der Steinzeit, also ich kann ja schon machen, was ich will. Eine Bank überfalle ich vielleicht nicht, aber bei der Steuererklärung ein bisschen mehr tut mir ja auch gut. Nicht die ganze Wahrheit sagen, anders kommt man ja heutzutage auf der Arbeit ja gar nicht durch. Neidisch auf das Haus vom Nachbarn zu sein, auf das schöne Auto, auf die lieben, gut erzogenen Kinder und so weiter. Wer will das nicht haben? Und wir merken, wir wollen Gottes Segen haben, aber eigentlich Gottes Gegenwart in unserer Mitte, dieses verzehrende Feuer, das wollen wir eigentlich am liebsten nicht in unserer Gegenwart haben. Das ist aber nochmal die Frage, wie entscheidest du dich jeden Tag aufs Neue? Möchtest du Gott oder einfach nur seinen Segen? Wen oder was liebst du eigentlich wirklich? Ist es das, was Gott dir schenkt? Oder ist es der Gott, der dir das schenkt? Warum bist du Christ? Liegt es daran, dass du einfach Vergebung der Sünden hast? Dass du jetzt auch die Hoffnung hast? Dass du die Gemeinschaft in der Kirche hast? Und all den anderen Segen, den Gott schenkt? Und der Segen Gottes im Evangelium ist wirklich unermesslich. Keine Frage, ich will das gar nicht kleinreden. Aber wenn wir nur Gott lieben, aufgrund seines Segens, dann wird dein Glauben in schwierigen Zeiten in Wanken geraten. Wenn du nur liebst, das, was Gott dir schenkt, was geschieht dann, wenn er dir das eines Tages vorenthalten wird? Wir haben es vorhin schon gehört, Israel hat sich entschieden. Israel hat eine Entscheidung getroffen. Gott hat sie gefragt, wollt ihr in das Land Kanaan gehen? Ohne mich, ihr kriegt alles. Ihr müsst nicht mal Angst haben, dass ich euch dort platt mache. Wie hat sich Israel entschieden? Wir haben das vorhin schon gehört in Vers 4. Als das Volk diese harte Rede hörte, trug es Leid und niemand legte seinen Schmuck an. Da rissen sich die Kinder Israels ihren Schmuck ab am Berg Horeb. Hier, wir sehen, Israel hat verstanden, nein, wir wollen das gar nicht. Wir brauchen nicht das Erbe Kanaan. Unser wirkliches Erbteil, unser Erbe, was wir wirklich haben wollen, ist eigentlich Gott selber. Und sie begannen zu trauern, ne? Das Ablegen vom Schmuck als Zeichen von, sie demütigen sich, sie trauern, die wollen nicht in festlicher Kleidung rumlaufen, sondern die wollen das nach außen hin zeigen, wie schlecht es ihnen auch im Herzen geht. Ja, Israel, die haben sich entschieden. Nein, wir wollen nur nach Kanaan ziehen, wenn Gott mit uns reist. Es reicht uns nicht, wenn er irgendein Engel mit uns vielleicht noch mitschickt und wir all den Segen haben. Ja, und es geht dann weiter. Mose verhandelt weiter. Wie gesagt, die waren ja nicht einverstanden mit diesem Angebot, was Gott ihnen gemacht hat. Und Mose sucht weiterhin das Angesicht des Herrn. Wir lesen dann in den nächsten Versen, wie Mose eben ein Zelt aufgebaut hat. Ein Zelt aber nicht innerhalb des Volkes, nicht innerhalb des Lagers, sondern außerhalb. Ein Zelt der Begegnung, wie er es nennt, damit er wieder mit Gott in Kontakt treten kann. Und wir sehen Mose, wie er weiterhin in seiner Rolle als Mittler fungiert. Ja, Mose redet mit Gott, so steht's, wie ein Freund. Mose hat diese intakte Beziehung zu Gott. Er ist auf einem guten Fuß mit Gott. Sie verstehen sich richtig gut, während Israel eigentlich gerade Gottes Feind ist. Ja, Gott sagt, ich würde sie eigentlich vernichten wollen, wenn ich in ihrer Gegenwart wäre. Ja, und Gott, wie gesagt, geht jetzt mit Mose in die Verhandlung oder umgekehrt. Und wir sehen Mose, wie er einfach aufs Ganze geht. Vers 12, Vers 13 sagt Mose wieder, ja Gott, du musst mit uns gehen, weil einfach so ein Engel mit uns, was soll denn das? Das geht nicht. Und dann sagt Mose, okay, ich werde mit dir persönlich gehen. Also er sagt, ich werde mit dir gehen, in Singular. Also Gott bietet ihm an, okay, ich gehe mit dir einfach nach Israel. Nicht mit dem Volk, mit dir. Weil mit dir komme ich ja gut aus. Du bist ja ein Mann nach meinem Herzen, ne? Und dann sagt Mose wieder, nein, das ist mir nicht genug, wenn du nur mit mir gehst. Komm mit uns allen. Du mit mir und deinem Volk. Wir wollen gemeinsam in das Land Kanaan ziehen. Deine Anwesenheit in dem Volk, das macht wirklich den Unterschied. Ja, und ich finde es einfach so erstaunlich. Ich finde, es ist eines der bemerkenswertesten Momente von Mose. Obwohl der Mann natürlich auch Fehler hatte, obwohl er auch ein fehlerhafter Mensch ist. Ja, wir kennen seine Geschichte schon. Trotzdem zeigt er sich hier auch als eines der größten Männer der Geschichte. Er lehnt Gottes Segen ab, wenn er nur, also er lehnt Gottes Gegenwart ab, wenn Gott einfach ihm den Segen schenken würde. Er lehnt sogar Gottes Gegenwart ab, wenn sie nur ihm selbst gelten würde. Denn Mose, er tritt für das Volk ein und das von ganzem Herzen. Obwohl Gott sagt, hey, ich würde sie vernichten, sagt Mose, nein, du musst bei uns bleiben. Moses einziges Ziel in dieser Verhandlung ist, dass Gott mit Israel nach Kanaan zieht. Obwohl Gott ihm auch schon im Kapitel davor, nach dem goldenen Kalb, hat Gott Mose auch schon angeboten, hey Mose, ich muss sie vernichten, ich mache das Volk Israel platt und aus dir und deinen Nachkommenschaft, mit denen werde ich einfach das neue Volk Israel machen. Dauert dann vielleicht 300 Jahre länger, die ganze Geschichte, aber du wirst einfach das neue Israel sein. Und auch da wieder Mose, wie er gesagt hat, nein, ich möchte das nicht. Denk dran, dein Volk ist dein Volk, dein Name steht hier auf dem Spiel, Gott. Erst wenn du mit uns als ganzes Volk gehst, wird dein Name sozusagen groß gemacht. Also Gottes Gegenwart macht Israel erst zu Gottes Volk. Und dann auch als Höhepunkt eigentlich, Mose bietet sogar sein Leben an. Er sagt so, ja Gott, dann töte mich doch lieber, ich lasse mein Leben, damit Israel mit dir ziehen kann. Also Mose bietet hier sein Leben an als Opfer, damit das Volk Israel sogar nicht bestraft werden muss. Aber was Mose an dieser Stelle schon verstanden hat, ist, wenn Gott nicht mit ihnen zieht, dann wird es keine Stiftshütte geben, dann wird es kein Opfersystem geben, dann wird es kein drittes Buch Mose geben, kein Levitikus, dann wird es kein Priestertum geben. Letztendlich, wenn Gott nicht mit Israel ziehen würde, würde es keine Vergebung der Sünden geben. Und endlich, dann in Vers 17 sagt Gott dann seine Gegenwart den Israeliten zu. Gott will mit seinem Volk ziehen. Gott hat die Bitte Moses tatsächlich erhört. Und jetzt könnte man denken, genau, und jetzt könnte man denken, okay, es ist geschafft, alles gut. Mose ist glücklich, die Verhandlungen sind gut gelaufen. Gott zieht mit dem Volk Israel wieder nach Kanaan, die werden das Land einnehmen und allen geht's gut. Aber nein, Mose, er geht weiter in die Verhandlungen. Er kann immer noch nicht locker lassen. Spurgeon nennt die Stelle, das ist eines der größten Bitten, die je ein Mensch an Gott gerichtet hat. Und wir lesen dann in Vers 18, wie Mose Gott bittet. Er beantwortete Mose, so lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Ja, man denkt, die Verhandlung war vorbei. Gott hat gesagt, ich bin mit euch gnädig, ich ziehe mit euch. Aber Mose, er lässt einfach nicht locker. Er hat wahrscheinlich gespürt, dass es in Gott noch so viel mehr gibt, als er was in dem Moment verstanden hat. Und er wollte nicht locker lassen. Er wollte weiter. Und so hat er gesagt, Gott, ich will erstmal deine Herrlichkeit sehen. Er hatte ja teilweise schon die Herrlichkeit gesehen, der brennende Dornbusch, diese Verzückung mit den anderen 70 Ältesten. Auf dem Berggipfel war er, im Zelt der Begegnung, wo er immer wieder mit Gott auch geredet hat. Auch die ganzen Wunder, ne, die Plagen, die wir in Ägypten gesehen haben und so weiter. Also Gott, Mose hat schon ganz viel gesehen von Gott. Aber jetzt sagt er trotzdem, Gott, ich will nicht weitergehen, es sei denn, du zeigst mir deine Herrlichkeit. Was ist die Herrlichkeit Gottes überhaupt? Hast du dich das mal gefragt? Ich gebe euch mal ein paar Sekunden, überlegt mal für euch, was ist die Herrlichkeit Gottes? Weil das ist ja so ein Begriff, in der Christenheit werfen wir damit ja nur um und so, ne? Gott verherrlicht sich, das ist herrlich, Gott ist Herrlichkeit, der Tempel ist herrlich, alles herrlich. Was ist denn die Herrlichkeit? Denkst du vielleicht an Donnern, an Blitzen, Oder was wird Mose da sehen, wenn Gott seine Herrlichkeit zeigt? Einen alten Mann mit Heiligenschein? Oder ein brüllender Löwe, wie Gott sich beschrieben hat an anderer Stelle? Was ist die Herrlichkeit Gottes? Was wird Mose hier sehen dürfen? Und Gott willigt ein. Aber nicht, weil er einfach sagt, okay, ich zeige mal kurz ein bisschen was von mir, damit Mose endlich mal Ruhe gibt. Die Verhandlung geht mir hier schon viel zu lang und dann können wir endlich rüber ins Land Kanaans hinein. Gott, er weiß, dass Mose seine Herrlichkeit sehen will, damit er ja die Beziehung mit Gott weiterleben kann, damit er das Volk Israel gut in das Land Kanaan führen will. Und deshalb sagt Gott, ich möchte dir tatsächlich meine Herrlichkeit zeigen. In Vers 19 lesen wir dann, und der Herr sprach zu Mose, ich will alle meine Güte vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und will den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Und wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. Also Mose sagt, Gott, ich will deine Herrlichkeit sehen. Und dann antwortet Gott so. Ich will dir meine Güte zeigen. Meine Güte wird an dir vorübergehen. Du wirst das dann sehen. So antwortet Gott. Also im ersten Moment auf jeden Fall ganz anders, als ich es erwartet hätte. Als ich es erwartet habe, wenn ich an Herrlichkeit denke, denken wir an Glanz und alles blinkt und man kann nicht reingucken, weil es so hell ist. Und jetzt beschreibt Gott, okay, du wirst meine Herrlichkeit sehen. Und wie? Ich werde meine Güte an dir vorüberziehen lassen, vor deinem Angesicht vorüberziehen lassen und meinen Namen vor dir ausrufen. Den Namen Jahwe, den Mose ja schon kannte vom brennenden Dornbusch, wo Gott sich ihm auch schon offenbart hat. Ja, es geht hier nicht konkret um Größe, um Majestät, um Glanz. Gott möchte seine Güte ihm zeigen. Aber dann die Verse weiter wird Mose erklärt, dass er nicht die vollständige Herrlichkeit Gottes sehen kann, weil Gott immer noch Gott ist und Mose leider nur ein Mensch ist. Deshalb wird Gott Mose nicht die komplette Herrlichkeit zeigen, weil der Mensch da wieder vergehen würde, sagt Gott. Aber ich habe einen Plan. Mose, du kommst wieder zu mir auf den Berg, da hoch. Es gibt da irgendwo eine Felsenspalte, da werde ich dich reinstellen. Dann werde ich meine Hand über dich halten und an dir vorüberziehen. Und dann werde ich die Hand wegziehen und dann kannst du ganz kurz mich von hinten sehen. Das ist die Bedingung, die Mose bekommen hat, damit er Gott sehen kann. Und so kam es dann auch. Mose geht wieder auf das Berg und bekommt gleich die größte Gottesoffenbarung, die es eigentlich in der Menschheitsgeschichte bisher gab. Ja, viele sagen, dass das der Höhepunkt ist vom ganzen Exodus überhaupt. Ich lese uns 2. Mose 34, Vers 6. Gott begegnet einem Menschen und lässt ihn seine Herrlichkeit sehen. 2. Mose 34, ab Vers 6. Oder Vers 5. Da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm, zu Mose, und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht, an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Also wenn wir von Gottes Herrlichkeit sprechen, dann sprechen wir darüber, wie Gott ist, dann sprechen wir darüber, was Gott eigentlich ausmacht oder mitunter ausmacht, dass er Gott ist. Was macht Gott herrlich? Was macht Gott zu Gott? Eben nicht, es donnert und hämmert, so wie wir es teilweise schon erlebt haben, jemand, der da eben da sitzt, seinen Hammer schwingt und nur Gericht üben will. Nein, so stellt Gott sich nicht vor. Nein, Gott stellt sich vor als barmherzig, als gütig, als gnädig, sanft, treu, gerecht. Alles diese wunderbaren Charaktereigenschaften Gottes, die werden hier als die Herrlichkeit Gottes definiert. Nicht das Prunkvolle, wie man sich das oft doch vorstellt. Und ich meine, wir kennen das ja auch in der Bibel, haben wir es bisher auch schon gesehen, dass Namen eine sehr, sehr tiefe Bedeutung hatten. Vor allem damals bedeutet der Name auch viel einfach auch von dem Charakter gleich mit. Und Gott ruft seinen Namen, während er da vorbeizieht, vor sich aus. Also er gibt mit seinem Namen sich selbst wieder, also offenbart er seinen Charakter mit seinem eigenen Namen, dass Gott eben groß ist an Gnade, dass er groß ist an Treue, dass er gütig ist, der Jahwe, der ich bin. Aber auch ein Gott ist, der zornig ist, lesen wir auch, der aber langsam zum Zorn ist, der auch Sünde nicht ignoriert, obwohl er auch Sünde vergeben kann. Und ja, die Reaktion von Mose ist natürlich, eigentlich liegt es auf der Hand, aber einfach so schön zu lesen. Und ich nehme euch damit rein. Vers 8. Da neigte sich Mose schnell zur Erde und betete an. Er sprach, O Herr, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so ziehe mein Herr in unserer Mitte, obwohl es ein halsstarriges Volk ist, und vergib uns unsere Schuld und Sünde und nimm uns an als dein Eigentum. Ja, und Gott erhört Moses Gebet. Gott vergibt dem Volk ihre Schuld. Gott vergibt ihnen die Sünde. Gott schenkt dem Volk Vergebung und nimmt sie wieder als sein Volk auf. Ja, Gott, er war die Hoffnung Israels. Mose hat seine Hoffnung auf diesen Gott gesetzt, auf diesen guten Charakter, der da zum Vorschein kommt. Und Gott, er hat sein Gebet erhört. Gott hat seinen Bund erneuert. Mose, wir sehen es ja schon, er hat wieder zwei neue Steintafeln mit auf den Berg gebracht, die diesen Bund, den sie eingegangen sind, nochmal ja, verdeutlichen sollten. Die sozusagen, dass die Unterschrift Gottes ist, dass er diesen Bund einhalten will mit dem Volk. Ja, Gott, er ist Moses Hoffnung. Gott ist die Hoffnung von Israel und auch unsere Hoffnung heute. Der barmherzige Name Gottes. Diesen Namen dürfen wir jeden Tag aufs Neue anrufen und ja, auch um Gnade beten, um Barmherzigkeit, um Vergebung der Sünden. Und doch bleibt in dieser Situation eine gewisse ungelöste Spannung in der Luft. Dieser Gott, der gerecht ist, der die Schuldigen nicht ungestraft lässt. Gott verspricht, er lässt keine Sünde ungeschehen. Bei Gott gibt es nicht einfach, ich lasse Sünde unter den Teppich fallen und deshalb vergebe ich dir. Nein, die Frage steht trotzdem irgendwie im Raum, wie kann Gott gerecht sein und trotzdem Sünde vergeben, ohne das einfach unter den Teppich zu kehren, weil sowas gibt es bei einem guten, gerechten Gott eben nicht. Und genau dieser Frage wollen wir uns jetzt im zweiten großen Punkt widmen. Wie kann Gott ein gerechter Gott sein? Wie kann Gott Sünde vergeben, Menschen vergeben und sie dafür nicht bestrafen? Und diese Frage, dieses vielleicht Dilemma, bleibt eigentlich die ganze Geschichte Israels offen. Israel, die dürfen ja nachher opfern, was gewisserweise noch mehr Fragen aufwirft. Aber diese Frage bleibt so lange offen, bis eines Tages Johannes kommt, der Evangelist Johannes. Und in 1. Johannes 1, Vers 14 sagt, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Ja, Mose, er konnte Gott noch nicht in seiner vollkommenen Herrlichkeit sehen. Er durfte es nicht sehen, weil sonst wäre er direkt auch vergangen. Mose konnte Gott nicht komplett sehen. Er sah Gott nur von hinten und Mose hörte die Worte Gottes, wie er es vor sich ausgesprochen hat. Ja, Gott, er konnte dann eben in seinem Volk wohnen, zelteten, in diesem Zelt der Stiftshütte. Aber erst in Jesus Christus sehen wir, dass diese Herrlichkeit wirklich auf die Erde gekommen ist. Ja, Jesus, er kam auf diese Erde. Jesus, das Wort Gottes wurde Fleisch. Dieses Wort, was Gott vor sich ausgerufen hat, der Gott, ich bin, das sind die Worte, die Jesus gewisserweise personifiziert, während er auf die Erde kommt. Deshalb darf er später auch mehrfach sagen, ich bin die Tür, das Leben, die Wahrheit. Nur durch mich kommt man zu Gott. Ja, in Jesus zeltete Gott gewisserweise jetzt unter uns Menschen. Gott wohnt unter uns Menschen. Das Wort ist Fleisch geworden, lesen wir in 1. Johannes. Und in Jesus sehen wir Gott. Wie sehen wir Gott? Ja, in all seiner Herrlichkeit. Die Herrlichkeit wohnte unter uns. Wir sehen in Jesus den ganzen Charakter Gottes leibhaftig. Und Jesus erlebte hier das Leben auf der Erde perfekt, vollkommen. Jesus tat nie etwas, was gegen Gott gerichtet war. Deshalb brauchte er auch nie Angst haben, dass Gott ihn einfach so willkürlich oder nicht willkürlich, dass Gott ihn bestraft für irgendwas, was er falsch gemacht hätte. Nein, Gott hat in Jesus hier auf dieser Erde dieses perfekte Leben gelebt, damit er eines Tages diese Frage beantworten kann. Wie kann Gott Sünden vergeben und trotzdem nicht ungestraft lassen? Das war die Frage, die Israel eigentlich ihre ganze Geschichte lang begleitet hat. Wie kann Gott Sünden vergeben und sie nicht strafen? Und die Antwort finden wir eben an dem Kreuz, bei Jesus Christus, weil Gott eben die Strafe von Israel, dass sie dieses goldene Kalb angebetet haben und alles, was da noch kommt, diese Strafe wurde am Ende auf Jesus gelegt. Und Jesus hat den Zorn getragen, den eigentlich Israel hätte tragen sollen. Gott hat das lange, so lange aufgeschoben und so lange damit gewartet, bis er jemanden am Ende doch dafür strafen konnte, damit sein heiliger Charakter, seine Gerechtigkeit, seine Vollkommenheit dadurch nicht verletzt wird. Und Gott beantwortet am Ende genau so die Frage. Er legt unsere Strafe auf Jesus Christus. Und so kann Gott sagen, ich kann vergeben und trotzdem gerecht sein. Und dieser Zuspruch, der gilt natürlich auch dir heute. Auch du darfst wissen, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du glaubst, dass das, was Jesus am Kreuz getan hat, dir persönlich gilt, dann darfst du wissen, dass Jesus dir deine Sünden vergibt und dass du jetzt vor Gott eben nicht diese Angst haben brauchst, dass Gott dich einfach vertilgt, weil er dich strafen muss für irgendwelche Sünden. Nein, deine Sünden sind dir vergeben. Und genau in diesem ganzen in diesem Evangelium, in dieser frohen Botschaft von Jesus Christus, wird die Herrlichkeit Gottes so richtig sichtbar. Hier sehen wir, wie der ganze Charakter Gottes in dem Sinne zum Vorschein kommt. Seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, seine Barmherzigkeit, seine Güte, seine Treue werden in Jesus Christus und in dem Evangelium sichtbar. Und genau daran müssen wir festhalten. Daran müssen wir glauben und immer tiefer darin eigentlich versinken. Wir sehen in Jesus unseren Gott voller Gnade und Wahrheit. Und dieser Gott, oder damit ist es nicht einfach nur abgeschlossen, sondern dieser Gott möchte dich auf dem gleichen Wege auch immer weiter verändern. Gott gibt auch dir persönlich auch heute die Verheißung, dass wenn du eben immer mehr über diesen Jesus staunen lernst, immer mehr in seinen Charakter versinkst gewisserweise, wenn du immer mehr von dieser Herrlichkeit Jesu verstehst und ihn siehst, dass er dich dadurch verändern will. Ja, die Bibel sagt dir das in 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, wir werden verwandelt in das Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist Gottes. Gott verändert dich auch heute immer weiter, indem du es lernst, über Jesus immer mehr zu staunen, indem du immer mehr in das Evangelium Jesu Christi, in die frohe Botschaft, die uns überliefert ist, in seinem Wort, staunen lernst, ihn immer mehr erkennst und verstehst, wie großartig eigentlich dieser Gott ist. Und das ist der Weg, wie Gott uns immer mehr verändert, wie unser Charakter immer ähnlicher dem wird von Jesus Christus. An anderen Stellen nennt man das die Frucht des Heiligen Geistes. Hier eben, dass wir verwandelt werden in das Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Je mehr wir uns mit Jesus Christus beschäftigen, desto mehr wirst du ihm ähneln. Und deshalb möchte ich dich auch ermutigen, auch heute regelmäßig, vielleicht täglich Gottes Wort zu lesen, ihn immer mehr versuchen zu erkennen. Lies es zusammen mit deinem Partner, lies es zusammen mit deinem Freund, telefoniert dabei. Ich weiß, es ist herausfordernd, aber beschäftige dich mit diesem Gott, beschäftige dich mit seinem Wort, was er uns offenbart hat. Trefft euch mit Freunden, trefft euch im Hauskreis und redet darüber. Egal, ob es eben Hauskreis ist, am Mittagstisch mit Freunden, mit Verwandten. Hör gute Predigten, die dir diese Botschaft sagen. Hör gute Lobpreislieder, die vor allem eine gute Tiefe haben und über die Schönheit Gottes staunen. Ja, tauch ein in dieses Evangelium und lass dich von Gott verwandeln durch seinen Geist immer mehr in das Bild Jesu Christi hinein. Also wir haben gesehen, Mose, er ist der Mittler für das Volk Gottes. Dann durfte Mose die Herrlichkeit Gottes sehen. Und diese Herrlichkeit, die sich sozusagen in Jesus auch dann nochmal viel größer offenbart hat, in dem noch besseren Mittler. Aber das Werk von Jesus Christus ist noch nicht vorbei, sondern wir wollen jetzt auch noch kurz darüber sprechen, wieso Jesus tatsächlich der bessere Mittler ist. Wieso in Jesus eine große Ähnlichkeit ist zu Mose. Wisst ihr, Jesus, er hat uns nicht einfach nur die Vergebung bewirkt. Jesus ist nicht einfach nur am Kreuz gestorben, dann auferstanden und dann an Himmelfahrt noch kurz zum Vater hochgefahren und jetzt ist das vorbei. Nein, Jesus, er ist jetzt im Himmel, aber er führt sein Werk im Himmel weiterhin fort. Ja, die Errettung, unsere Rechtfertigung, unser Zustand vor Gott, dass wir gerettete Kinder Gottes sind, der ist passiert, als wir uns im Glauben an Jesus gewandt haben. Aber Jesus bewirkt das noch weiter in uns und vor dem Vater, indem er weiterhin eintritt als unser Mittler. Und das passiert vielleicht nicht sichtbar, sondern das passiert eher unsichtbar. In dieser Zwischenzeit, in dem Gott uns weiterhin verwandelt durch seinen Heiligen Geist, in dem wir immer mehr über diesen Jesus staunen dürfen und uns mit seinem Wort beschäftigen, in dieser Zwischenzeit vertritt Jesus uns vor dem Vater. Das, was Mose für Israel getan hat vor Gott, das tut Jesus jetzt aktiv für dich und mich. So wie Israel niemals ohne die Gebete von Mose aus dieser Wüste rausgekommen wäre, vor allem nicht lebendig, so trifft das auch auf uns. Wir würden niemals im Himmel ankommen, wenn Jesus nicht jetzt aktiv für dich und für mich betet. Wie gesagt, wir hatten ja die Woche Himmelfahrt oder Vatertag, also der Tag, wo Jesus zu seinem Vater gefahren ist. Und dann sehen wir in Hebräer wird das mehrfach erwähnt. Aber zum Beispiel in Hebräer 7, Vers 25 lesen wir, daher kann er, Jesus, auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt, um für sie einzutreten. Jesus kann uns vollkommen retten, weil er jetzt für immer lebt, um für sie einzutreten. Jesus lebt jetzt, um für dich vor dem Vater einzutreten. Wie rettet Jesus uns vollkommen? Er rettet uns umfänglich. Wenn du zu Jesus kommst, wenn du dich ja an Gott wendest, dann darfst du jetzt wissen, dass Jesus jetzt in dem Moment und die ganze Zeit für dich zum Vater betet. Weil Jesus beim Vater eintritt, darfst du auch wissen, dass er dich eines Tages in den Himmel hineinbeten wird. Und es ist einfach so schön zu sehen, Jesus sagt dir selber, er wird vollkommen retten. Nicht einfach so, ich rette dich und dann sieh mal zu, dass du irgendwie klarkommst oder ich tue mal einen guten Anteil und jetzt lauf mal den Weg auch noch. Nein, er sagt, ich rette dich vollkommen für immer, weil Jesus der ist, der für uns eintritt. Unser besserer Vermittler ist, unser besserer Mittler ist. Ja, und Jesus, er betet für dich in deinen dreckigsten Momenten, da, wo du gerade ganz stark an diese Wahrheiten zweifelst. Vielleicht sind das deine Sünden, in denen du gerade steckst, wo du sagst, ich kann nicht mehr weiter, ich will auch nicht. Ich will zwar auch nicht ohne Jesus, aber ich kann auch nicht mehr weiter. Vielleicht sind das Momente, wo du dich so weit einfach von Gott entfernt fühlst, wo du denkst, das werde ich nie wieder gerade biegen können. Vielleicht Momenten, wo du einfach aufgeben willst und sagst, ja, das Leben als Christ macht doch keinen, das bringt doch nichts, ich kann nicht mehr weitermachen. Aber du darfst wissen, lieber Christ, dass du einen Mittler hast, der jetzt aktuell für dich zu deinem himmlischen Vater betet. Einen Mittler, der noch weitaus besser ist als Mose. Und Mose war schon ein krasser Mittler. Er wollte sein Leben lassen für sein Volk. Und unser Jesus Christus, er ist noch ein viel besserer Mittler. Eben ein Mittler, der aufgefahren ist zum Vater und jetzt neben ihm sitzt und für dich eintritt, so wie er damals auch für Petrus gebetet hat, dass sein Glaube nicht aufhört. Und du darfst dir das vielleicht auch bildhaft vorstellen, dass Jesus ganz aktiv in jeder Lebenssituation neben dir steht und in dem Moment für dich betet. Und diese Wahrheit ist wirklich großartig. Und deshalb sagt Paulus das auch so schön in Römer 8, Vers 34, wo er fragt, ja, wer soll uns noch trennen von Jesus Christus? Sünde, die Vergangenheit, der Teufel. Was kann dich noch verurteilen und von Gott trennen? Und da sagt Paulus, wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, noch mehr, der auferweckt ist und der jetzt zur Rechten Gottes ist, der für euch eintritt. Christus garantiert dir, dass du nicht mehr verurteilt wirst, wenn du an ihn glaubst, weil er jetzt für dich eintritt. Wer will verurteilen? Keiner, niemand. Christus ist für dich auch gestorben, auferstanden und ist jetzt dein Mittler. Ich meine, wir denken oft, Jesus sitzt am Himmel, ist wieder sauer auf uns, weil wir es mal wieder verbockt haben, mal wieder den gleichen Mist gebaut. Aber diese Vorstellung ist so weit davon entfernt von dem, wie Jesus uns eigentlich präsentiert wird. Nein, Christus, er ist dein persönlicher Anwalt im Himmel. Und wenn der Teufel kommt und dich anklagen will und sagt, ja Ruben, der hat schon wieder diese Woche so viel Quatsch gemacht, kannst du ihn nicht einfach mal hier rausschmeißen aus dem Himmel? Dann darfst du wissen, dass Jesus dein Anwalt ist. Du musst nicht dich selbst vor Gott verteidigen und sagen, ja Gott, aber ich habe es doch versucht. Nein, Jesus ist in dem Moment da und verteidigt dich vor Gott. Jesus, dein Anwalt, dein Mittler. Du hast den besten Anwalt der Welt, der sein Leben für dich persönlich gelassen hat. Jesus bürgt selber dafür. Jesus bürgt dafür, dass es nichts mehr gibt, was eine Verurteilung bewirken kann in deinem Leben, weil Jesus der bessere Mittler ist. Ich habe am Anfang der Predigt gefragt, ob wir das Gefühl kennen eben, dass wir eben nicht weitermachen können, dass uns die Kraft fehlt, durchzuhalten. Und ich glaube, dass eben das Evangelium genau diese befreiende Antwort auch heute im Alltag sein kann. Wir müssen es nicht aus eigener Kraft schaffen. Wir müssen uns nicht aus eigener Kraft in den Himmel hineinbeten und aus eigener Kraft da ankommen. Nein. Du darfst wissen, wenn du morgen aufwachst, wenn du übermorgen oder in die Woche gehst, dass du selbst in den Momenten, wo du denkst, wie soll ich diese Woche überstehen? Ich fühle mich so weit von Gott. Darfst du wissen, dass Jesus für dich betet, selbst wenn deine Gebete gerade schwach sind. Wenn du nicht das Gefühl hast, dass du nah an Gott dran bist, darfst du wissen, Jesus geht mit dir. Er ist dein Mittler. Du musst nicht mehr krampfhaft an Gott festhalten. Du darfst wissen, dass Gott dich festhält, weil sein Sohn ihn darum bittet. Ja, weil wir diesen perfekten Mittler haben, dürfen wir auch wissen, dass Jesus uns eben bewahrt bis ans Ende. Ja, und auch mit dieser Gewissheit möchte ich uns auch gleich einladen zu dem Abendmahl, dass wir genau diese Wahrheiten feiern dürfen, dass wir das feiern dürfen, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er für uns auferstanden ist und dass wir das vielleicht heute nochmal ganz neu wieder im Glauben annehmen dürfen, dass Jesus der viel bessere Mittler und Vermittler von dir und von mir ist. Amen.